بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der Reihe über die Bid'ah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allen Erneuerungen bewahren. Und es geht weiter mit den Folgen der Bid'ah. Das letzte Mal haben wir über die Warnung gesprochen, dass Allah Azza wa Jalla im Koran und der Prophet alayhi salatu wassalam in der Sunna und As-Salaf vor der Bid'ah gewarnt haben. Und heute wollen wir ein wenig über die Auswirkungen, die Folgen reden, die fatalen Folgen der Bid'ah. Vielleicht noch ein Zitat des Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erwähnt habe oder nicht. Und zwar, was auch eine Warnung darstellt vor Bid'ah. Und zwar sagte er, dass der Diener Allahs mit jeder, beziehungsweise dass der Diener Allah mit jeder Sünde begegnet, außer dem Schirk, ist besser, als dass er ihm mit etwas von diesen Neuerungen begegnet. Das ist eine Aussage. Also, Shafi'i rahimahullah sagt, abgesehen von Schirk, Schirk ist das Schlimmste, was es gibt, aber dann die allerschlimmste Sünde ist die Bid'ah. Wir werden auch gleich sehen, warum. Möge Allah uns davor bewahren. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, wer einen Erneuerer, also jemand, der Bid'ah verbreitet, wer einen dieser Menschen beherbergt, auf dem liegt der Fluch Allahs, der Engel und aller Menschen. Also wer eine Bid'ah überhaupt einführt, man ahdatha hadathan, wer eine Sache einführt in der Religion, die nicht zur Religion gehört. Oder, also das ist schon mal ein Problem. Oder jemanden beherbergt, der eine Bid'ah eingeführt hat oder verbreitet. Was ist mit diesem Menschen? Auf dem liegt der Fluch Allahs, der Engel und aller Menschen. Was ist der Fluch Allahs? Was ist die Verdammnis? Also, dass Allah Azza wa Jal ihn nicht begnadigt, mit ihm nicht barmherzig ist. Möge Allah uns davor bewahren. Und hier schon einmal müssen wir natürlich darauf achten. Gemeint ist jener, der zur Bid'ah aufruft. Denn es mag sein, dass ein Gelehrter mal einen Fehler macht. Kein Gelehrter ist unfehlbar. Das heißt, es gibt Gelehrte, die mögen falsch liegen. Sowas gibt es, gab es, wird es auch immer geben. Da darf jetzt niemand kommen und sagen, okay, sobald ein Gelehrter einen Fehler macht, dürfen wir mit dem nichts mehr zu tun haben. Das wäre übertrieben. Denn das haben die Ulama nicht darunter verstanden, sondern es geht um jenen, der grundsätzlich zur Bid'ah aufruft und die Bid'ah vehement verteidigt und sich einsetzt, um die Bid'ah zu verbreiten. Aber derjenige, dessen Grundlagen Koran und Sunna ist, er sagt, wir müssen nach Koran gehen, nach der Sunna gehen, nach dem Verständnis der Sahaba gehen, aber subhanallah, in einer Sache liegt er falsch. Er dachte, das ist gut, aber es hat sich herausgestellt, die Sache, die er hier vertritt, ist weder im Koran noch in der Sunna noch von den Sahaba gemacht worden. Da können wir nicht gleich sagen, A'udhu billah, dieser irregegangene Mubtadi'. Also noch einmal, schön unterscheiden zwischen jemandem, der grundsätzlich die Bid'ah verteidigt und verbreitet und vehement dafür ist, und derjenige, der gegen Bid'ah ist, aber subhanallah, er liegt einmal falsch. Denn das zeigt dir den Unterschied zwischen den Fanatikern im Tabdi'. Genauso wie es Fanatiker im Tekfir gibt, das heißt jene, die unberechtigt, übertriebenermaßen Muslime aus dem Islam ausschließen. So gibt es auch Menschen, die Leute der Sunna aus dem Kreis der Ahlus Sunna ausschließen. Das nennt man Tabdi'. Also ihn zum Mubtadi' erklären. Das Thema werden wir sowieso noch, inshallah, separat behandeln. Inshallah, am Ende der Reihe, bi'idhnillah. Wie verhalten wir uns jetzt mit einem Mubtadi'? Aber nur hier, damit wir diesen Hadith richtig verstehen. Also derjenige, der einen Mubtadi', also jemand, der die Bid'a verbreitet, wer ihn aufnimmt, also obwohl er zur Bid'a aufruft, obwohl er sich nicht an die Grundlagen von Ahlus Sunna hält, derjenige, der ihn unterstützt, der wird die Verdammnis erfahren von Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyub al-Sakhtayani sagte, ein Anhänger einer Neuerung oder Erneuerung einer Bid'a steigert sich nicht in seinem Eifer, außer dass er dadurch in der Entfernung von Allah nur noch zunimmt. Also je mehr derjenige, und das ist die Folge der Bid'a, wie ein Sog, wie nennt man das im so ein Sand, wenn man darunter Treibsand, Allah ybarik fik, Treibsand, möge Allah uns davor bewahren. Je mehr er sich reinsteigert in der Bid'a, umso mehr entfernt er sich, weil er denkt ja, ich mache es für Allah. Das ist ja das Fatale an der Bid'a. Bei der Sünde, die andere Sünde, jemand hat Alkohol getrunken, möge Allah uns davor bewahren. Wir reden jetzt von einem Muslim, aber der begeht diese Sünde. Der weiß, dass es falsch ist. Der weiß es. Wenn du ihn ansprichst, sagt er dir, ja, ich weiß, darf man eigentlich nicht und so, ja, aber ich bin so schwach geworden. Oder irgendeine andere Sünde, Zinsen. Der Mubtadi', der sagt dir, das ist gut, dass ich mache. Das ist toll. Und eigentlich müsste ich noch mehr davon machen. Der merkt gar nicht, dass er krank ist. Wie willst du jemanden behandeln, der nicht weiß, dass er erkrankt ist? Du sagst ihm, nimm das Medikament. Ich? Warum ich? Ich bin topfit. Junge, du bist krank. Nee, guck mal. Ich stehe doch, oder? Ja, aber das ist nicht sichtbar. Wie willst du mit dem reden? Und so ist es mit der Bid'a, möge Allah uns davor bewahren. Und einer der größten Beispiele dafür, wie fatal die Bid'a ist, sind die Khawarij. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es werden Leute unter euch auftreten, bei deren Gebeten ihr euer eigenes Gebet gering achtet und bei deren Fasten ihr euer eigenes Fasten gering achtet und bei deren Taten ihr eure eigenen Taten gering achtet. Sie lesen den Koran, aber er geht nicht über ihre Kehle hinaus, also er erreicht nicht das Herz. Sie schießen aus der Religion heraus, wie ein Pfeil aus der Beute herausschießt. Wenn man mit einem Pfeil eine Beute jagt, ja, sagen wir mal einen Hasen oder irgendetwas, ja, so, und dann kommt der Pfeil rein und wenn der zu stark ist, kommt er wieder raus aus dieser Beute. Und so sind die Khawarij. Sie denken, sie sind religiös. Sie denken, sie machen das für Allah. Aber dadurch sind sie raus aus der Religion, möge Allah uns davor bewahren. Was heißt nun raus aus der Religion? Also zumindest aus dem richtigen Verständnis der Religion. Auch wenn die Ulama sagen, Khawarij sind keine Kuffar. Wir machen keine Takfir auf die Takfiris. Ja? Sondern wir sagen, tut uns leid, die haben es halt missverstanden. Aber trotzdem ist es eine gewaltige Sünde natürlich. Zu den Gefahren der Bid'a gehört, dass derjenige, der die Bid'a einführt oder Bid'a lebt, dass er von der Fürsprache des edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgeschlossen wird. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns erlauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für uns Fürsprache einlegt, Yawm al-Qiyamah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, der Erste, der am Tag der Auferstehung bekleidet wird, ist Ibrahim. Wahrlich, es werden Männer aus meiner Umma gebracht und sie werden zur linken Seite geführt. Also sie werden abgehalten. Sie dürfen nicht zum Propheten alaihi salatu wassalam. Da werde ich sagen, mein Herr, meine Gefährten, meine Anhänger. Dann wird gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir eingeführt haben. Da werde ich sagen, und du bist, und ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen war. Also diese Aya rezitierte er, die auch, also die das Zitat von Isa alaihi salam. Dann wird gesagt, wahrlich, diese sind nicht, haben nicht aufgehört, sich seit deinem Weggang von dir auf ihren Fersen zurückzuwenden. Also sie haben sich geändert. Und das gilt nicht nur für jene, die aus dem Islam ausgetreten sind. Nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es ja einige, die haben gesagt, okay, ein Nabi ist gestorben, alaihi salatu wasallam, das war's, Islam ist vorbei. Und die hat ja Abu Bakr bekämpft, radiyallahu anhu. Aber nicht nur das ist gemeint, sondern jegliche Veränderung, weil hier im Hadith lautet es, du weißt nicht, was sie geändert haben. Also, wie die Ulama sagen, daraus folgt, dass auch jene dazugehören, die Bid'a eingeführt haben. Eine weitere Gefahr der Bid'a ist, dass man die Sünden der anderen bekommt, die einem folgen. Also wenn du eine Bid'a verbreitest und die anderen ahmen dir nach, machen dir nach, dann bekommst du die Sünde für alle, die diese Bid'a machen, möge Allah uns davor bewahren. Allah sagt, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Damit sie am Tag der Auferstehung ihre Sünden vollständig tragen, das ist Nummer eins, also das ist schon mal die erste Ladung Sünde, die eigenen, und auch einen Teil von den Sünden derer, die sie ohne Wissen in die Irre führten. Ohne Wissen, also ohne Belege. Sie haben keine Belege für diese Erneuerung, für den Irrglauben. Also werden sie die Sünden der anderen tragen, die ihnen da nachgeahmt sind oder die ihnen nachgeahmt haben, auch wenn die anderen ihre eigenen Sünden haben. Also nicht, dass die Nachfolger jetzt keine Sünde mehr haben. Nein, die deren Sünde bleibt plus die Sünde wird zusätzlich demjenigen zur Last gemacht, der diese Bid'a überhaupt eingeführt hat oder verbreitet hat. Möge Allah uns davor bewahren. As-Sam'ani sagte über die Aussage und einen Teil von den Sünden derer, die sie ohne Wissen in die Irre führten, das bedeutet auch von den Sünden derjenigen, die sie in die Irre führten. Und diese sind die Anhänger. Wenn nun jemand fragt, wie können sie die Sünden der Anhänger tragen, wo doch Allah sagt, und keine Last tragende Seele wird die Last einer anderen tragen. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Die Antwort darauf lautet, sie tragen deren Sünden aufgrund ihrer Irreführung und ihres Aufrufs zum Irrweg. Möge Allah uns davor bewahren. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer im Islam eine schlechte Sunna einführt, also einen schlechten Brauch, etwas, was nichts mit dem Islam zu tun hat. Und er führt es ein, auf dem lastet die Sünde, dass er das überhaupt getan hat, und die Sünde von allen, die nach ihm danach handeln. Also achte darauf, was du tust. Und hier noch einmal zum Umgang mit Social Media. Wenn du einen Beitrag teilst, ein Video, und in diesem Video ist Musik, ist eine Frau, die kein Hijab trägt, dann kriegst du die Sünden aller Menschen, die dieses Video jetzt durch dich sehen. Und deswegen, also man muss lebensmüde sein, wenn man ein Video teilt. Ich habe es nicht aufgenommen, aber du hast es doch geteilt. Durch dich habe ich es gesehen und andere. Ja, aber das ist so wichtig, weil diese Nachrichtensprecherin redet über die Unterdrückung. Und so. Also damit wir über die Unterdrückung unserer Geschwister reden, müssen, sollen sich die Frauen ausziehen? Unterstützen wir sie dann dadurch? Schreib du doch in den Nachrichten, heißt es, das, dies und jenes. Schreib doch als Text. Die Leute lesen nicht. Egal, da soll ich in die Hölle, nur damit die Leute das mitbekommen. Also pass auf, was du teilst. Musik? Ja, aber das ist nur im Hintergrund, aber im Vordergrund ist etwas Wichtiges für die gesamte Nation. Noch einmal, wenn es so wichtig ist, dann schreib du, was so wichtig ist und teile es. Ob die Leute das sehen oder nicht, ist nicht deine Sache. Wir können ja nicht sagen, okay, damit dieses Video besser sich verbreitet, erlauben wir jetzt Musik. Der Weg heiligt nicht, das Ziel heiligt nicht, die Mittel, genauso wie das Ziel richtig sein muss, muss auch der Weg dorthin richtig sein. Das ist der Islam. Also diese Hadith oder die Ayah davor warnt uns nicht nur bei Thema Bid'ah, sondern allgemein. Du rufst jemanden auf zu einer Sünde, indem du ihn auf die Sünde aufmerksam machst. Also achte darauf nicht, dass du Yawm al-Qiyamah Berge von Sünden hast. Ja Rabbi, aber das, ich habe das nicht getan. Hier steht 50 Mal das Video gesehen. Ja Rabbi, ich habe es nur einmal gesehen, das war's. Und dann geteilt. Und dann haben es 49 gesehen, oder nicht? Das heißt, du bekommst die Sünde dafür. Möge Allah uns davor bewahren. An-Nawawi rahimahullah sagte, darin liegt die Warnung vor dem Erfinden von Falschheiten und Verwerflichen. Also, dass wir etwas neu erfinden. Wenn jetzt jemand kommt, aber Sekunde mal, Nawawi hat doch gesagt, das wäre keine Bid'a. Dazu kommen wir noch. Wir reden jetzt über das Verständnis dieser Ayah oder dieses Hadiths. Dass zum Beispiel ein Gelehrter dann in einem bestimmten Thema dann doch etwas für erlaubt angesehen hat, was eine Bid'a ist, dazu kommen wir noch. Ja? Dazu kommen wir noch. Und wir wollen erst einmal nur verstehen, was bedeutet diese Ayah, was bedeutet dieser Hadith. Dann einer der gefährlichsten Hadith. Gewiss, Allah hat die Reue von jedem Anhänger einer Bid'a verhüllt, bis er seine Neuerung aufgibt. Das hatte ich auch, glaube ich, das letzte Mal erwähnt. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, die Imame des Islams, wie Sufyan al-Thawri und andere, sagten, die Neuerung, die Bid'a, ist für bei Iblis lieber als die Sünde. Denn von der Neuerung wird nicht bereut, während von der Sünde bereut wird. Das, was ich vorhin gesagt habe. Derjenige, der Alkohol trinkt, derjenige, der eine Freundin hat, derjenige und so weiter, Sünde. Der Muslim jetzt, der weiß ganz genau, dass er Fehler macht. Der weiß ganz, also keiner sagt dir, nee, es ist halal. Außer der hat mit Islam nichts mehr zu tun. Wir reden jetzt von Muslim und der betet und aber subhanallah, der ist schwach und macht irgendeine Sünde. derjenige, der wird dir sagen, ich weiß, es ist falsch und ich bin so schwach, ich würde ja gerne damit aufhören. Derjenige aber, der eine Bid'ah macht, warum macht er es? Er denkt, er kommt näher zu Allah. Das ist ja die Definition der Bid'ah. Wie wir noch separat sehen werden, was die Definition eigentlich ist und was die Bid'ah bedeutet. Die Bid'ah ist eine erfundene Sache in der Religion, um Allah näher zu kommen. Also ich erfinde es nicht, um mich wegzubegeben von Allah, sondern hinzukommen zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Also die Bid'ah ist immer verbunden mit Ikhlas. Aber das reicht ja nicht. Neben der Bedingung des Ikhlas muss die Bedingung der Mutaba'ah sein. Deswegen Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat ja einer seiner Werke betitelt mit Tariqul Hijratain, der Weg der beiden Auswanderungen. Eine Auswanderung zu Allah, das ist Ikhlas. Du machst es nur für Allah. Und was ist die zweite Auswanderung? Zum Propheten, alayhi salatu wassalam. Dass du also Allah anbetest, so wie es der Prophet getan hat, alayhi salatu wassalam. Also wir müssen beides berücksichtigen. Nicht nur, dass ich nur für Allah mache. Die Sufis machen es nur für Allah. Die Schiiten machen es nur für Allah. Die Ahmadiyya sagen, wir machen es für Allah. Oder nicht? Obwohl sie mit dem Islam nichts zu tun haben. So sehr führt Iblis die Menschen in die Irre. Die denken, die kommen Allah näher, obwohl sie gar keine Muslime sind. Allahu Akbar. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Jenny sein Leben lang denkt er, ich bete jetzt. Wen betet der an? Allah oder nicht? Ich weiß gar nicht, fasten die auch? Al-Muhim, ja, dieser Hijab, ja, die Frauen tragen Hijab, sie wird was? Ahmadiyya jetzt, ja, diese Qadianiyya. Sie denkt, sie macht es für Allah. Und am Ende war es nicht für Allah, tabaraka wa ta'ala. Warum? Weil die gesamte Religion muss für Allah sein und so, wie es der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns vorgeschrieben hat. Er sagt weiter.
Das ist die Batterie, glaube ich, aus. Oder? Ja.
Ihr hört mich ja, bis das Mikrofon kommt, inshallah. Oder nicht? Ja. Also, er sagt weiter. Und die Bedeutung ihrer Aussage von der Neuerung wird nicht bereut. Die Bedeutung der Mubtadi', derjenige, der die Bid'ah macht, der sich eine Religion nimmt, die Allah und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, nicht vorgeschrieben haben, dem wurde sein schlechtes Handeln verschönert, so dass er es als gut betrachtet. Deshalb bereut er nicht. Yani, wenn du denkst, du machst etwas Gutes, wirst du dich entschuldigen? Du denkst, du hast jemandem geholfen. Sagst du ihm zum Beispiel, Lauan, bei was hilfst du? Du sagst, lass mich mal tragen. Und du denkst, Allahumma barik. Aber dann sagt er dir, aber das wollte ich gar nicht raustragen. Deswegen lieber zuerst fragen, was soll ich tun? Und nicht einfach so, komm, ich... So, du denkst, ich wollte ihm helfen. Ja gut, aber das sollte nicht raus. Das wollte er noch drin lassen, dieses Möbelstück zum Beispiel. Das heißt, nur deine gute Absicht reicht nicht aus. Du musst es im Einklang machen mit demjenigen, der von dir verlangt hat, etwas zu tun. Und in der Religion ist es Allah, subhanahu wa ta'ala. Und er hat uns gesagt, macht es so wie der Gesandte, alayhi salatu wassalam. Deshalb bereut er nicht, solange er es als gut ansieht. Denn der Anfang der Reue ist das Wissen, dass das eigene Handeln schlecht ist, damit man davon bereut. Möge Allah uns Kenntnis über unsere Mängel geben. Allahumma basirna bi'uyubina. O Allah, lass uns Einblick und Einsicht erhalten in Bezug auf unsere Mängel. Auch damit wir nicht nur über die Mubtadi'a, weil vielleicht denkt eine, ja, mashallah, jetzt bin ich im Vorder, es geht nur um die und die und, nee, nee, es geht um dich und mich. Dein Charakter, deine Charakterschwäche, warum änderst du es nicht? Weil du denkst, es ist doch gut. Ich bin toll, so wie ich bin. Und deswegen brauchen wir einen Spiegel. Dein Bruder ist dein Spiegel. Das heißt also, der dir sagt, Achi Habibi Barak, guck mal, sag Allah, das Wort, das hättest du eigentlich nicht sagen sollen. Heutzutage sind wir ja so selbstverliebt, dass wir das gar nicht mehr dulden. Auch wenn wir, danke Barakallahu, aber im Inneren, meint er, der wäre es jetzt oder was? Musste das jetzt sein? Und ach, anstatt, dass du ihm sagst, Jazakallahu khairan, Barakallahu, natürlich jetzt nicht bloßstellen der Öffentlichkeit. Also, ihr redet alleine und dein Bruder sagt dir, guck mal, Achi, darf ich dir einen Rat geben? So und so, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Da darfst du jetzt nicht denken, warum? Ich bin doch der mit dem längeren Bart, zum Beispiel, oder der zwei Ayat mehr kann, oder der zwei Posts mehr auf Instagram hat, oder es gibt ja Leute, die haben verrückte Kriterien. Ich habe 3 Follower mehr als du, also bitte, ja? Ja, nee, warum denn nicht? Und deswegen Umar radiallahu anhu sagte, möge Allah gnädig mit demjenigen sein, der mir meine Mängel schenkt. Also der mir sagt, guck mal, das und das, das war nicht so toll. Aber wer hat Geduld, sich das anzuhören, du bist schlecht? Natürlich jetzt, es muss nicht sein in dieser Formulierung, aber am Ende ist es ja. Du hast einen Fehler gemacht, also es war schlecht, oder? Derjenige, der seine Nefs besiegt hat, seine Seele unter die Füße hat. Ein Nefs, rede, ich will auch mal, Ruhe da, du hast nichts zu melden. Wer dazu in der Lage ist, der wird sich freuen. Alhamdulillah, ich kann noch mal drauf drücken. Bist jetzt ruhig endlich. Aber derjenige, der unter den Füßen der Seele ist, der wird natürlich überheblich sein. Möge Allah uns davor bewahren. Also Ibn Taymiyyah sagt weiter. Deshalb bereut er nicht, solange er es als gut ansieht. Denn der Anfang der Reue ist das Wissen, dass das eigene Handeln schlecht ist, damit man davon bereut. Oder dass man weiß, dass man ein gutes Werk unterlassen hat, das verpflichtend oder empfohlen war, damit man bereut und es nachholt. Also entweder es geht um schlechte Taten oder vernachlässigte Pflichten oder falsche Prioritätensetzung. Gibt's ja auch. Der sagt aber auch, Khairan, du hast das gemacht, aber eigentlich wäre das andere besser gewesen. Und deswegen sage ich immer wieder, Barakallahu fikum, jeder von uns braucht Erzieher. Wie lange denn? Also Papa hat mich erzogen, Mama hat mich erzogen, ich war in der Schule, ich habe mein Abi, ja, nee, wie lange noch, bis du stirbst? Du brauchst einen Erzieher, bis du stirbst. Jibril alayhi salam hat bis zum Schluss den Propheten sallallahu alayhi salam begleitet, oder nicht? Warum reden denn die Ulama über die letzte Ayah, die offenbart wurde? Und wie viele Tage, Wochen vor seinem Tod? Das zeigt dir unter anderem, der Erzieher war mit dem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum Tod. Nicht nur, okay, die ersten 2-3 Jahre, alles klar, oh Gesandter Allahs, okay, so, tawakkal Allah, das war's, du brauchst, natürlich, er ist der beste Mensch und trotzdem, er ist ja für uns ein Vorbild. Wenn er begleitet wird, obwohl er vollkommen ist, als Mensch vollkommen ist, wie lange brauchst du dann einen Lehrer? Deswegen denke nie, Junge, ich bin verheiratet, habe 5 Kinder und mashallah, ich arbeite und ich bin Top-Manager geworden in der Firma. Und so. Ja, und jetzt brauchst du keinen mehr, der dir sagt, hör mal zu, eigentlich das eine Wort, das war, glaube ich, den hast du jetzt verletzt damit. Natürlich brauchen wir das. Jeder von uns kann Fehler machen. Jeder von uns wird einmal von Shaitan gefault. Schön wäre es, wenn es nur einmal wäre. Deswegen brauchst du immer ein, mindestens, wenn nicht mehr sogar, Leute, die dir sagen, hör mal zu, so geht es nicht. Und du sollst fragen, nicht erst warten, sondern, ja, Sheikh, oder auch, wenn es jetzt kein Sheikh ist, Leute, die erfahren sind, wenn du siehst, zum Beispiel, mashallah, in den Moscheen, der ist 60, 70, 80 und betet in der Moschee. Wie macht man sowas? Wie macht man sowas? So alt? Natürlich, man hätte sagen können, ach, weißt du was, ich habe schon 40 Jahre gebetet in der Moschee. Die Jugend, die soll auch mal hin. Ja? Ich möchte mich mal ausruhen. Aber nein, einige findest du alle 5 Gebete in der Moschee. Willst du das nicht lernen? Setz dich hin, Ammi. Erzähl mal, was hast du gemacht in deinem Leben eigentlich? Ja, ich habe gearbeitet. Weil du suchst jetzt, das ist keine gute Nachtgeschichte, ja, oder Geschichte aus 1001 Nacht. Du suchst jetzt, wo ist der Knackpunkt, dass Allah ihm dieses Geschenk gegeben hat. Da muss irgendwas sein in seinem Leben, in seiner Biografie. Er hat irgendjemandem geholfen oder Allahu a'lam, der hatte eine Prüfung, war aber standhaft oder irgendwas gibt's in seinem Leben und das willst du von ihm lernen. Damit du genauso im hohen Alter immer noch Lust an der Moschee hast. Lust oder Al-Hijab. Guck mal, möge Allah unsere älteren Schwestern bewahren. Ein Haar, ich muss mal Al-Hijab, 80 Jahre. Subhanallah. Ihr habt hier nicht die Bilder gesehen. In Syrien gab es die Bilder, in Palästina. Das Ding ist zusammengebrochen. Zusammengebrochen ist das ganze Gebäude. Familie, 90,9% sind tot. Möge Allah sie als Märtyrer annehmen. Und da kommt die Schwester, wartet, die wollen sie rausziehen. Wartet, ich muss mein Hijab anziehen. Das ist nicht etwas, was du denkst. Also wenn es soweit ist, möge Allah bewahren, wenn es soweit ist und die Decke fällt, und dann da sage ich auch, ich muss mein Hijab. Das kannst du nicht planen. Das sind Geschenke von Allah. Dafür, dass du in guten Zeiten, in einfachen Zeiten, Allah Azza wa Jal geachtet hast, verehrt hast, gefürchtet hast, geliebt hast, deswegen kriegst du den Bonus. So, jetzt hast du nicht mehr die Fähigkeit, im Affekt zu denken. Das übernimmt Allah. Demenzkrank und liest Koran. Vergisst seine ganze Familie, aber nicht, dass er betet. Warum? Weil man sein ganzes Leben sich erzogen hat und erziehen lassen hat. Deswegen müssen wir lernen und deswegen brauchst du diese Leute, diese Begleiter, die älter sind als du, die wissender sind als du, die erfahrener sind als du, damit du von ihnen lernst, wie man es besser macht. Er sagt nun weiter, die Reue von ihm, von dem Mubtadi', Bürger Allahs bewahren, die Reue von ihm ist jedoch möglich und real, wenn Allah ihn leitet und ihm den Weg zeigt, so dass ihm die Wahrheit klar wird, so wie Allah der Erhabene diejenigen recht geleitet hat, die er von den ungläubigen Heuchlern und Gruppen von Leuten der Erneuerungen und der Irreführung recht geleitet hat. Also es gibt ja immer wieder Leute, Alhamdulillah, die kennt ihr auch bestimmt, Schiiten kommen zum Sunnitentum, Sufis hören damit auf, Aleviten werden Muslime, Ahmadiyya werden Muslime, Alhamdulillah, das gibt's. Christen werden Muslime, Atheisten werden Muslime, das gibt es. Walillahi alhamdulillah min. Möge Allah uns festigen. Das heißt, wer die Wahrheit will, der kann sie erlangen. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, es ist bekannt, dass der Schaden des Sünders nur ihn selbst betrifft. Der Schaden des Neuerers, also Mubtadi', jedoch betrifft die Allgemeinheit. Die Fitne des Mubtadi', derjenige, der die Bid'ah macht, betrifft die Grundlage der Religion, während die Fitne des Sünders nur seine Begierde betrifft. Also was ist damit gemeint? Bei der Bid'ah, worum geht's? Es geht darum die Grundlage. Wer hat das Sagen? Wer sagt, was zu tun und zu lassen ist? Deine Neigung? Dein Scheich? Obwohl er Koran und Sunna widerspricht? Also hast du einen anderen Gebieter außer Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist das Grundproblem bei der Bid'ah. Wir hatten ja das letzte Mal die Ayah. Haben sie denn diesen Leuten andere Gebote erlassen als jene, die Allah erlassen hat? Oder als das, was Allah erlaubt hat? Das heißt also, das ist ein grundlegendes Problem. Der andere, der Sünder, der hat eine Sünde, da ist nicht das Problem, wer hat das Sagen. Er weiß, Allah hat das Sagen, aber ich bin gestolpert. Ich war zu schwach. Möge Allah uns vor Sünden bewahren. Er sagt weiter, der Mubtadi' sitzt den Menschen auf dem geraden Weg Allahs auf, um sie davon abzuhalten. Und das ist natürlich auch wieder eine gewaltige Sünde. Billig dafür, den Hadith, den hatten wir letztes Mal, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte eine Linie gezeichnet im Boden. Das ist der gerade Weg und nebendran kleine Abzweigungen. Und an jeder Abzweigung ist ein Shaitan, der dazu aufruft. Also derjenige, der zu Bid'ah aufruft, derjenige, der die Bid'ah verbreitet, das ist derjenige, der will dich wegstoßen. Du läufst ganz normal und der will dich wegschubsen. Du sollst runterfallen, damit du nicht ankommst. Der stellt dir Hürden auf. Und deswegen ist das eine gewaltige Sünde. Das ist eine Form des As-Sadd an Sabilillah, also das Aufhalten, Hindern der Menschen vom Wege Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Du kannst einen aufhalten, ans Ziel zu kommen. Entweder du stehst vor ihm, so du kommst jetzt nicht weiter. Oder du sagst ihm hier entlang. Das heißt, du führst ihn in eine andere Richtung, dann kommt er auch nicht ans Ziel. Also beide Sachen sind nicht erlaubt. Zum einen, dass du den Menschen hinderst an der Ibadah, an der Religion, oder dass du ihn irreleitest. Du leitest ihn, komm mal, hier, die Richtung bitte, obwohl die Richtung führt nicht zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Der Neuerer schmälert die Eigenschaften und Vollkommenheit des Herrn, was der Sünder nicht tut. Also, eine der Bid'ah sind ja die Bid'ah in der Aqidah. Das heißt, derjenige, der eine falsche Aqidah hat, lehnt einige Eigenschaften Allahs ab. Das macht ja derjenige, der sündigt, nicht. Der Neuerer widerspricht dem, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, während der Sünder das nicht tut. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt das und das und das. Und der Mubtadi' sagt, nee, aber das nehmen wir nicht an. Derjenige, der sündigt, sagt das nicht. Der sagt, ja, ich weiß, ich weiß. Ich gestehe. Der Neuerer versperrt den Menschen den Weg zum Jenseits, während der Sünder lediglich aufgrund seiner Sünde langsam vorankommt. Subhanallah. Hassan ibn Atiyyah, rahimahullah, sagte, keine Leute führen eine Neuerung in die Religion ein, außer dass Allah ihnen dafür etwas Gleiches von ihrer Sunna entzogen hat. Das ist die nächste fatale Folge. Sunna und Bid'ah, das wie Magnete, ja, die nicht, also die andere Seite vom Magneten, die drückt sich ja, also wenn du was? Plus und Plus. Wobei das eine ja nicht Plus ist. Ja, Bid'ah ist ja nicht Plus. Aber ja, Religion, aber kommt nicht zusammen. Kommt eine Bid'ah, geht eine Sunna. Kommt eine Sunna, geht eine Bid'ah. Ja, aber Sekunde mal. Dieser eine Mubtadi', der macht Siwak und hat einen langen Bart. Ich habe ja nicht gesagt, dass alle Sunnen weg sind. Aber er wird den Preis für diese Bid'ah zahlen. Mit was für einer Währung? Sunnah. Dafür, dass er diese Bid'ah eingeführt hat, wird er einige Sunnen unterlassen. Dieser Preis muss gezahlt werden. Wie kriege ich Bid'ah weg? Diese Sache ist sehr wichtig. Ich bin in einer Umgebung, in einer Familie, in Allahu alam, in einer Gesellschaft, da ist viel Bid'ah. Was mache ich? Mach Sunnah. Sunnah, genauso wie ein Magnet, der dann alles andere wegzieht. Wegdrückt. Wegzieht ist ja ein bisschen. Wegdrückt. Du kommst mit der Sunnah, die Bid'ah geht. Die Bid'ah kann es nicht ertragen. Sunnah ist da. Und verzieht sich. Deswegen auch Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, in seiner Zeit gab es ja kein Internet, aber da gab es die ersten Fernsehsender, religiöse Fernsehsender. Ich meine, die nicht religiösen Fernsehsender, dass die schlecht sind, das weiß ja jeder Mensch. Ja, da was weiß ich, da irgendwelche Filme und... das ist klar. Jetzt gab es aber Fernsehsender, islamische, aber Bid'ah. Falsches Verständnis. Die Leute kamen zu ihm und sagten, Sheikh, was sollen wir machen? Die haben Geld, wir haben kein Geld und so. Ein Sender aufzumachen, ist nicht wie heute, ich mache einen TikTok-Kanal auf. Ja? Guten Tag, und hier bin ich. Sondern das heißt, du brauchst Kameras, du brauchst ein Studio, du brauchst einen Satellit, du brauchst tausend Sachen. Da sagte er, verbreitet ihr das Richtige, so gut ihr könnt. Und subhanallah al-azim. Weder Ibn Baz noch Ibn Uthaymin noch andere hatten diese Möglichkeiten wie andere. Natürlich gab es auch Bücher, die wurden gedruckt und so weiter und so fort. Aber im Verhältnis jetzt, wir reden hier vom Verhältnis von anderen, und doch ist ihre Lehre überall gekommen. Überall. Auch in anderen Sprachen. Walillahi alhamd wal minna. Zu den Folgen ist auch die Finsternis im Gesicht Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns davor bewahren. Allah sagt, Yawma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. An jenem Tag, an dem Gesichter weiß erhellen und andere schwarz werden. Al-Baghawi rahimahullah sagt, damit sind die Gesichter der Gläubigen gemeint, die weiß werden. Und die Gesichter der Ungläubigen, die schwarz werden. Es wurde auch gesagt, die Gesichter der Aufrichtigen werden weiß und die Gesichter der Heuchler werden schwarz. Und von Sa'id ibn Jubayr über Ibn Abbas, radiallahu an, wurde überliefert, dass er diesen Vers rezitierte und sagte, die Gesichter der Leute der Sunna werden weiß sein und die Gesichter der Leute der Bid'ah werden schwarz sein. Subhanallah. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt, die Aussage am Tag, an dem einige Gesichter weiß werden und einige Gesichter schwarz werden, bedeutet, am Tag der Auferstehung, wenn die Gesichter der Leute der Sunna und der Gemeinschaft, yani Ahlus Sunnati wal Jama'a, weiß sein werden und die Gesichter der Leute der Bid'a und der Spaltung schwarz sein werden. Dies sagte Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Und seht, was er hier sagt. Die Leute der Bid'ah und Spaltung. Also wer ist derjenige, der die Umma vereint, der zur Sunna und zur richtigen Aqida aufruft? Wer nicht zur Sunna und zur richtigen Aqida aufruft, der kann alles Mögliche als Motto schreiben. Vereint, ein Umma, nimm alles, was es gibt. Du spaltest. Du spaltest. Warum? Nee, aber guck mal, ich bin so frei, ich lasse jeden denken, was er will. Das ist doch keine... Haben wir dann die Umma vereint? Die Umma wird nicht vereint, außer auf Koran, Sunna, Sahaba. in allen Bereichen, in Aqidah und Ibadah und in Geboten und Verboten. Die Religion so zu verstehen, wie die Sahaba es verstanden haben. Wenn wir alle sagen, lasst uns so werden wie, das, wie die Sahaba, werden wir uns vereinen. Wenn aber jemand kommt und sagt, ja, außer in Aqidah, bitte, da will ich bitte lieber Aristoteles folgen. Und das sagen die ja. Das sagen die. Die Kalam-Schulen, woher haben sie ihre Grundlage? Wenn du immer zurückführst, zurück zu den Basics der Basics, dann sind das was? Dann sind das die Lehren von Aristoteles und Co. Auf diesen Lehren haben sie dann ihre Aqida aufgebaut. Was den Geboten von Aristoteles widerspricht, müssen wir ablehnen. Habibi, das Koran, ja egal, das müssen wir ablehnen, müssen wir dann umdeuten. Vereinen wir so die Umma, indem wir das so belassen? Oder vereinen wir die Umma, indem wir sagen, Junge, was will ich mit Aristoteles? Wer ist besser, Abu Bakr oder Aristoteles? Wer hat den Islam besser verstanden? Wer ist logischer? Natürlich die Sahaba, radiallahu anhu. Und deswegen, barakallahu fikum, diese Masche, lasst uns alle glücklich sein, ja, und dass wir eine Umma sind, egal, komme was wolle, das haben ja viele vorher versucht. 2024 und 2025 ist ja nicht der erste Anlauf. Und es ist schon verwunderlich, dass man nicht aus Fehlern der anderen seine Lehren zieht. Sondern der einzige Weg ist, lasst uns zurückkehren zu der Religion nach dem Verständnis der Sahaba. Und abgesehen davon ist es gar nicht unsere Aufgabe, alle Muslime zu vereinen, denn das ist ein Ding der Unmöglichkeit. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Umme wird sich aufteilen in 73 Gruppen. Willst du das aufheben? Wie willst du es machen? Das wirst du gar nicht können, also mach dir doch keine Gedanken darüber, wie kriege ich die 73 in eine Gruppe. Die 73, eine Gruppe müssen die werden. Alle müssen zu... Junge, was los? Lies doch den Hadith. Und deswegen gibt es einige und sagen, weißt du was, Hadith ist gar nicht authentisch. Assalamu alaikum. Dann haben wir Ruhe. Deswegen sind die ja beharrt drauf. Nein, der Hadith ist nicht authentisch, der Hadith ist nicht authentisch. Okay, selbst wenn, es gibt genug Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass die Menschen sich nicht einig sind und so weiter und so fort. Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, die Neuerung zieht verdorbene Folgen nach sich. Erstens, sie bringt die Lüge gegenüber der Aussage Allahs mit sich. Allah sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Denn wenn jemand mit einer neuen Sache kommt und sie als Religion betrachtet, folgt daraus, dass die Religion nicht vollkommen ist. Also man lügt über Allah, tabaraka wa ta'ala. Nee, da gibt's noch was. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagte, die Religion ist vollständig. Natürlich, diese Menschen, die Bid'ah einführen, sind jetzt auch nicht ohne. Die sagen sich, ja, aber es gibt doch etwas, nennt sich Analogieschluss. Und so weiter. Und deswegen, barakallahu fikum, Wissen ist das einzige Mittel, um sich vor Bid'ah zu schützen. Weil die Leute der Bid'ah, die haben ja auch ihre Argumente. Zwar falsch, aber sie haben diese Argumente. Und wenn du deine Religion nicht lernst, dann sagen sie dir, ja, diese Eier, siehst du, abgesehen von anderen Interpretationen, ja, gemeint ist die Oberhand, ja, also es gibt auch einige Ulama Tafsir haben gesagt, gemeint ist, Allah Azza wa Jalla hat dem Propheten ﷺ nun die Oberhand gegeben über die arabische Halbinsel und so weiter und so fort. Wie dem auch sei. Ich sagte ja bereits bei der Aussage von Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, wer eine Sache einführt, die bei dem Propheten ﷺ nicht war, der bezichtigt den Propheten ﷺ des Betrugs. Warum? Ich sagte, das ist ein logischer Beweis. Wenn du jetzt sagst, es gibt noch was, ich sehe was, was du nicht siehst. Wenn es noch etwas gibt, Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gewusst, hat es aber nicht gesagt.
Das,
was heißt das? Er ist nicht vertrauenswürdig. Und das kann natürlich kein Muslim sagen. Oder er hat es nicht gewusst. Wie hat sich, also zu wem kam denn Jibril a.s.? Zu dir oder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das heißt also, beide Möglichkeiten sind ungültig. Also ist das Ergebnis, keiner darf etwas einführen in die Religion. Und eines der deutlichsten Beweise für die fatalen Auswirkungen der Bid'ah ist was? Schau dir das Christentum an oder das Judentum an. Von einem Menschen, Isa a.s., einem edlen Propheten a.s., wird ein Gott. Durch was? Durch Bid'ah. Jedes Mal, jeder Papst gibt irgendwas hinzu und so weiter. Es gibt keine Schranken, gibt keine Bid'ah verboten. Nee, nee. Und? Ist gut? Alles klar. Man kann sich Sünden freikaufen und so weiter. Warum? Wegen Bid'ah. Das heißt, wenn die Bid'ah eingeführt wird, wird die Religion geändert, Stück für Stück. Und bis wir dann eine komplett andere Religion haben, wie es auch im Islam der Fall ist, bei anderen Religionen, die behaupten, sie seien Muslime. Schau dir Aleviten an, schau dir Qadianiyya an, schau dir Schiiten an und so weiter. Die Sekten, die denken alle, sie wären Muslime. Aber sie haben die Religion des Islams geändert. Schau dir die liberalen Muslime an. Die denken wirklich, sie wären Muslime. Und am Ende gibt es gar keine Gebote mehr. Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Das ist so der liberale Islam. Es gibt gar keine Regeln mehr. Zweitens. Die Bid'ah bedeutet, dass an der Scharia, also an den Geboten Allahs tabaraka wa ta'ala, herumkritisiert wird, als wäre sie unvollständig und dieser Neuerer hätte sie ergänzt. Also die Religion, Scharia jetzt nicht Strafrecht gemeint, sondern Scharia, die Religion, die Gebote Allahs tabaraka wa ta'ala, mit allem, was dazugehört natürlich. Drittens, sie bedeutet, dass man die frühen Muslime, die diese Neuerung nicht kannten, als mangelhaft in ihrem Glauben betrachtet. Ich bin besser als Abu Bakr. Ich mache was besser als Umar. Wenn es gut wäre, hätte einer wie Abu Bakr, ihr kennt Abu Bakr radiallahu anhu und Umar und Uthman und Ali radiallahu anhu, ihre Motivation, ihre Aufopferung, ihre Liebe zur Religion. Wenn die wüssten, da gäbe es eine Sache, da kriege ich noch eine halbe Hasana kriege ich dazu. Würden die das machen oder würden sie sagen, ah nee, das brauchen wir jetzt nicht. Die würden alles machen. Umar radiallahu an, bis zum Schluss hat er zu Allah aufgerufen. Als der eine mit zu langen Kleidern kam, hat er gesagt, nimm dein Kleid hoch, über die Knöchel. Und der Mann wurde gerade erstochen, verblutet, gerade ist am Sterben. Diese Menschen, glauben wir, wenn sie mitbekommen hätten, es gäbe noch eine Hasana, die sie machen könnte, noch eine gute Tat, würden sie das nicht machen? Viertens, zu den notwendigen Folgen der Bid'ah gehört, dass derjenige, der sich mit einer Bid'ah beschäftigt, sich meist von einer Sunna abwendet. Wie einige der Salaf das sagten, das hatten wir gerade erwähnt. Fünftens, die Bid'ah führt zur Spaltung der Ummah. Subhanallah, das sind Gelehrte, das ist Wissen. Und deswegen, wie kannst du die Leute vereinen auf Bid'ah? Wie geht das? Dass alle mitkommen, okay, sehr schön. Sehr schön, dann haben wir alle zusammen gegessen. Und danach geht's weiter mit der Bid'ah, oder nicht? Danach werden alle weiter gegen diese Sunnah agieren. Nur Ahl-Sunnah, bitte jetzt, ihr spaltet die Ummah. Okay, wir sind ruhig. Die Sufis werden nicht mehr sagen, die Wahhabiten, 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 oder nicht? Oder werden, ah, das ist nicht schlimm, okay. Aber dürfen wir sagen, Sufis, oh, wir wollen die Umma nicht spalten. Okay, ich bin ruhig. Was mit den Schiiten? Oh, die Schiiten und Schiiten, die lieben Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wahhabiten, Wahhabiten, die Wahhabiten, ah, das dürfen die. Yani, diese Leute, wenn du dir das anschaust, die sind nur böse auf wen? Auf diejenigen, die sagen, guck mal, Maulid feiern ist nicht erlaubt, die Eigenschaften Allahs müssen wir bestätigen. Oh, schon wieder ihr Wahhabiten, ihr spaltet die Umma. Was machen die anderen dann? Machen die Basketball? Die spalten doch auch die Umma, oder nicht? Weil die Umma gespalten ist, noch einmal. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Umma teilt sich in 73 Gruppen auf. Du willst nicht wahrhaben, das ist doch nicht mein Problem. Aber das ist die Gesetzmäßigkeit Allahs, tabaraka wa ta'ala. Also rufe zum Weg deines Herrn auf. Mache das, was die Sahabe getan haben, was die Ulama getan haben. Die Bid'ah führen zur Spaltung der Umma, denn diese Neuerer glauben, sie seien die Leute der Wahrheit. Und alle anderen seien irregeleitet. Und die Leute der Wahrheit sagen, ihr seid diejenigen, die irregeleitet sind. So spalten sich ihre Herzen. Und es wäre doch so einfach. Ja, nee, bitte. Was ist denn so schlimm daran, zu sagen, guckt mal, wie wär's? Wir sind uns doch alle einig, gut, die Schiiten nicht, aber ansonsten, die Sahaba sind die edelsten Menschen, oder nicht? Zumindest mal die Sunnit. Wäre das nicht ein Kompromiss? Wir machen das, was die Sahaba gemacht haben. Mehr nicht. Warum musst du unbedingt was machen, was die Sahaba nicht getan haben? Und dann gibt es Streit und so weiter. Gibt es nicht etwas, sagen die nicht auch, und das stimmt auch die Regel, wir unterlassen eine Sunna, um die Herzen zu vereinen, oder nicht? Sagen wir denn nicht, zum Beispiel, du bist in einem Land, zum Beispiel in einem melikitischen Land, und wenn der Imam anfängt mit der Khutbah und du bist in die Moschee reingegangen, dann bitte nicht mitten unter den Menschen, Allahu Akbar, alle werden nicht mehr dem Imam zuhören, sondern nur noch dich. Wie kann dieser, das ist bestimmt so ein Wahhabite, dieser. Also sagen wir, guck mal, sitz ich hin. Aber es ist doch Sunna. Ja, es ist Sunna, aber dass die Herzen sich vereinen, ist Pflicht. Also unterlasse die Sunna. Ja, soll ich die Pflichten unterlassen? Junge, hast du Ohren hier oder nicht? Es geht um Sunna, nicht um Fard. Es geht um freiwillige Sachen, um Sunna. Das unterlassen wir, damit wir die Herzen vereinen. Sollten wir da nicht die Bid'ah erst recht unterlassen? Ist das kein Deal? Warum machen wir das nicht? Und Alhamdulillah. Ja, aber ich will mehr machen. Mehr als Abu Bakr. Mehr als Umar. Mehr als Uthman. Mehr als Ali. Mehr als Talha, Zubair und wie sie alle heißen. Aber nein, es Shaitan will diese Umma spalten. Also benutzt er diese Leute, damit sie Dinge erfinden, damit die Menschen sich nicht an diese Regeln halten. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt, Allah, der Erhabene, hat nichts befohlen, ohne dass der Shaitan darin zwei Angriffe hat. Entweder in Form von Nachlässigkeit und Unterlassung oder in Form von Übermaß und Übertreibung. Also, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt, al-Shaytan, sobald Allah was sagt, versucht er zwei Sachen. Entweder er versucht, tu es nicht. Oder tu zu viel. Also so viel, dass es falsch wird. Er sagt, und es kümmert ihn nicht, auf welchem der beiden Wege er den Menschen überwältigt. Ob er dich in die Disco bringt, oder zum Tanzen, du denkst, also, dass du tanzt in der Disco oder du tanzt, weil du denkst, das ist Dhikrullah, das ist dem egal. Hauptsache, komm, hüpf mal. Am Ende ist es eine Sünde. Ob in der Disco oder im Dhikr. Also nicht, dass jemand denkt, ich bin gegen Sport, ja. kannst gerne Kniebeuge machen. Mir geht es jetzt um diese Bid'ah. Achtung, was sagt er jetzt? Er kommt zum Herzen des Menschen und schnüffelt. Und wenn er darin Nachlässigkeit, Schwäche, Trägheit und das Suchen nach Erleichterung findet, nimmt er ihn von dieser Seite. Ah, das ist einer, wenn ich ihm sage, schlaf weiter, schläft er. Kein Problem. Wenn ich dem sage, immer zu, eine Ei ist genug, alles klar ist genug. Also, wenn ich den so bringe, also überrede, der folgt mir. Dann macht er das, bis er ihn zur Sünde führt. Also, und wenn er darin Nachlässigkeit, Schwäche, Trägheit und das Suchen nach Erleichterung findet, nimmt er ihn von dieser Seite, hält ihn zurück, lähmt ihn und schlägt ihn mit Faulheit, Trägheit und Schwäche. Er öffnet ihm dann die Tür zur falschen Hoffnung, bis der Mensch das ihm auferlegte Gebot vielleicht ganz verlässt. Findet er aber in ihm Wachsamkeit, Ernsthaftigkeit, Strebsamkeit und Aufbruch, und er gibt die Hoffnung auf, ihn von dieser Seite zu bekommen, in die Disco, dann befiehlt er ihm übermäßigen Eifer, flüstert ihm ein, dass dies nicht genug sei, dass sein Ehrgeiz darüber hinausgehen müsse, dass er mehr tun solle als die anderen Handelnden, dass er nicht schlafen dürfe, wenn sie schlafen, nicht das Fasten brechen dürfe, wenn sie es tun und nicht nachlassen dürfe, wenn sie nachlassen. So treibt er ihn zu Übertreibung und Überschreitung und zum Verlassen des geraden Weges, so wie er den anderen durch Nachlässigkeit davon abhält, sich Allah zu nähern. Sein Ziel bei beiden ist es, sie vom geraden Weg abzubringen. Und subhanallah, das ist auch vielleicht die Bedeutung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf beiden Seiten Striche gemacht hat. Also eine gerade, in der Mitte, eine Linie. Und dann auf beiden Seiten Abzweigungen. Übertreibung, Untertreibung. Die meisten Menschen sind durch diese beiden Wege in Versuchung gefallen und es rettet davon nur fest gegründetes Wissen, starker Glaube, die Kraft gegen ihn zu kämpfen und das Festhalten an der Mitte. Allah ist der Beistand. Und er sagte über die Hürden, die Shaitan aufstellt. Shaitan hat mehrere Hürden, 7 erwähnt er. Erste Hürde ist Kufr, die zweite Hürde ist Bid'ah. Er sagt zweitens, es ist das Hindernis der Neuerung, der Bid'ah. Das geschieht entweder durch den Glauben an etwas, das dem entgegengesetzt ist, was Allah mit seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesandt und in seinem Buch herabgesandt hat, oder durch das Verrichten von gottesdienstlichen Handlungen, für die er keine Erlaubnis gegeben hat. Also entweder in Aqidah oder in Ibadah, diese Bid'ah. Also durch erfundene Bräuche und Praktiken in der Religion, von denen Allah nichts annimmt. Und diese beiden Arten von Neuerungen gehen in der Regel miteinander einher. Selten tritt eine ohne die andere auf. Letztes Zitat für heute, auch wenn es ein bisschen jetzt noch länger ist, aber ein wichtiges abschließendes. Um die Folgen der Bid'ah zu verstehen. Und zwar Ibn Abi al-Izz, rahimahullah, in seinem Kommentar zu Al-Aqidah al-Tahawiyyah sagt, zu jenen, die den Koran uminterpretieren. Also eigentlich ist es jetzt, geht es um die Aqidah, aber dieses Problem haben wir sowohl in Aqidah als auch in Ibadah. In beiden Bereichen, wo es Bid'ah geben kann. Entweder einen falschen Glauben oder einen falschen Gottesdienst. Und eines der schlimmsten Werkzeuge ist die Umdeutung, die falsche Uminterpretation, Ta'wil, aber falsche, batil, also ungültig. Er sagt jetzt zu denjenigen, die sagen, guck mal, wir verstehen den Koran so, diese Ayah, eigentlich der Kontext ist was? Die Eigenschaften Allahs, wenn Allah sagt Hand, Sagen wir Hand. Es gibt einige, die sagen, du darfst nicht Hand sagen. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, entweder du sagst, ich weiß nicht, was es bedeutet, oder du sagst, es ist die Macht Allahs. Okay, gib mir einen Sahabi und ich sag das sofort. Sekunde mal, gibt kein Sahabi. Okay, dann sage ich es nicht. Dann sage ich die Hand Allahs, weil sie es so gesagt haben. Na, die haben kein Deutsch geredet. Sie haben unter Yad das verstanden, was die Araber unter Yad verstehen. Wer sagt das? Das ist die Grundlage. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, belege mir, dass Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anh, wenn er Kaaba gehört hat, hat er an die Kaaba gedacht. Habe ich die Diskussion beendet? Also wenn wir so tief fallen jetzt, wenn er das Wort Shams gehört hat, hat er an Shams gedacht. Was soll das? Das ist doch die Grundlage. Allah sagt, wir haben diesen Koran auf was offenbart? Auf Arabisch. Warum erwähnt das Allah subhanahu wa ta'ala? Sie sagen aber, nein. Das gilt für Kaaba und Shams und alle, aber nicht bei den Eigenschaften Allahs. Okay, sehr schön. Diese Ausnahme, also du sagst, du von Mu'tazila, Jahmiya, Ash'ariya, Maturidiya und so weiter, die Schiiten auch, die Schiiten sind sowieso Mu'tazila. Auf jeden Fall, diese Sekten, die sagen, wir dürfen nicht Hand sagen. Okay, sehr schön. Ihr sagt, Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und Talha und Zubayr und Abdurrahman ibn Auf und wie sie alle heißen. Wenn sie gehört haben, Al-Jannah, dann wussten sie, was bedeutet, oder wussten sie es nicht? Haben die gesagt, Jannah, was ist Jannah eigentlich? Wussten sie, was Jannah ist? Ja, sehr schön. Okay. Und sie wussten, was Berg heißt, Jabal, wenn Allah sagt, Jabal, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Hat Abu Bakr gesagt, Jabalin. Was ist Jabal eigentlich? Hat er das so gesagt? Haben wir irgendeine Überlieferung, dass Abu Bakr mit Umar geredet? Ja, Umar, Jabal, was ist das? Haben wir nicht. Sehr schön. Jetzt sagen die, das haben die alles verstanden und sehr gut sogar. Sehr schön. Außer wenn Allah sagt, Yad. Da haben auf einmal Abu Bakr und Umar gesagt und Uthman und so weiter, Yad. Was ist das eigentlich? Warum gerade da? Wo ist der Beleg, dass da die Handbremse gezogen wurde? Wir haben keinen Beleg. So, die anderen sagen, nee. Aber sie haben es uminterpretiert. Hand bedeutet Macht. Sehr schön, super. Wo ist der Beleg? Kein Beleg. Jetzt sagt Ibn Abi al-Izz, Jungs, guckt mal, diese Methode, das umzuinterpretieren, ist ein Riesenproblem. Er sagt, man sagt zu ihnen, dieses Tor, das ihr geöffnet habt, selbst wenn ihr behauptet, ihr würdet euch dadurch gegen eure gläubigen Brüder in wenigen Fällen behaupten, also ihr sagt, oh, diese, ja, es gibt ja verschiedene Begriffe, Haschawiyin, früher und so weiter, ja, heute Wahhabite. Es gibt immer wieder in der islamischen Geschichte Begriffe, mit denen man Ahlus Sunnah abgestempelt hat. Auf jeden Fall, er sagt, aber ihr habt euch damit das Tor zu den verschiedenen Wegen der Götzendiener und Neuerer geöffnet, dass ihr nicht imstande seid, wieder zu verschließen. Denn wenn ihr das Abweichen vom offensichtlichen Wortlaut des Korans ohne einen Beweis, wenn ihr das erlaubt, was ist dann das Kriterium dafür, was man in seine Bedeutung umdeuten darf und was nicht? Al-Koran. Wann sollen wir sagen, ja, genau, die Bedeutung, die stimmt, und jetzt, das ist nicht damit gemeint. Was ist das Kriterium? Wenn ihr sagt, der Verstand, weil das sagen ja diese Sekten, die sagen, der Verstand hat uns dazu geführt, dass wir sagen, das nehmen wir an, das lehnen wir ab. Dann sagen wir, mit welchem Verstand wollt ihr denn den Beweis abwägen? Also die Bedeutung, welche Bedeutung? Und jetzt zählt er einige Irrglauben auf. Die Karamita, also das ist mit Abstand die schlimmste Sekte, die es gab auf dieser Welt. Die haben den schwarzen Stein geklaut. Die haben die Leute bei der Kaaba abgeschlachtet. Die haben die Leichen in den Samsambrunnen geworfen. Alles, wir lieben Ahlul Bayt. In diesem Namen haben die das gemacht. Also, die Schlimmsten. Und sie sagen, sie sind Muslime. So, er sagt jetzt, dass der Oberbegriff dafür sind die Batinier. Batinier also, die sind eigentlich keine Muslime, aber sie behaupten es. Auf jeden Fall. Sie sagen, das äußere Verständnis der Scharia ist nicht gemeint. Gebet bedeutet nicht Gebet. Fasten bedeutet nicht Fasten. Das alles wird umgedeutet. Der Philosoph behauptet, dass es keine Auferstehung gibt. Der Mu'tazili behauptet, dass man Allah nicht sehen kann. Yawm al-Qiyamah. Und so weiter. Das Tor der Umdeutungen von denen, deren Anhänger behaupten, sie seien aufgrund rationaler Überlegungen zwingend erforderlich, ist weitaus größer, als dass man es hier aufzählen könnte. Um dies auf heute zu projizieren, die liberalen Nicht-Muslime, die, was sagen die? Die kommen doch mit Koran, oder nicht? Anhand des Korans wollen sie den Islam ändern. Einige sagen, Khamr ist nicht Khamr. Ist nicht Alkohol gemeint. Mit Zina ist nicht Haram. Gibt es heute in der islamischen Welt, gibt es sogenannte Denker, die haben das gesagt. Die sagen, nein, nein, wir müssen diese Ayat anders interpretieren. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber das ist falsch, dann sagen wir, du hast diese Tür aufgemacht. Warum darfst du das, er nicht? Was machst du? Du sagst, Hand, dürfen wir nicht Hand sagen. Wir müssen sagen, Macht. Okay, dann sagt, weißt du was, ich will auch mitspielen. Jetzt sage ich, Fasten. Sekunde, wie macht ihr das nochmal? Wie macht ihr das? Warum ist Hand Macht? Ja, weil eine der Bedeutungen in der arabischen Sprache für Hand ist Macht. Super Idee. Eine der Bedeutungen von Fasten ist, wie war das nochmal? Hat nicht Allah gesagt, Maryam hat gefastet? Wie war das? Die hat gefasst, also nicht gesprochen. Ramadan, ihr dürft nicht sprechen. Ab jetzt, Jungs, ihr müsst nicht mehr, ihr dürft essen, ihr dürft trinken. Das gibt wirklich Leute, die das sagen. Also das ist jetzt nicht erfunden. Sagen, nix, es gibt kein Ramadan. Was ist denn Fasten? Fasten, sprachlich gesehen, bedeutet nicht zu reden. Junge, wie kommst du drauf? Ach, ich habe Koran gelesen. Allah Azza wa Jal sagte, Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Wer hat's angefangen? Diejenigen, die Eigenschaften Allahs umgedeutet haben. Das sagt eben Abul Izz al-Hanafi und auch Ibn al-Qayyim sagt, warum wurde Uthman getötet? Wegen Ta'wil. Warum wurde dies und jenes ist passiert in der islamischen Geschichte? Wegen Ta'wil. Die ganzen Sekten, die Khawarij und so weiter. Wegen was? Ta'wil. Falsches Deuten des Korans. Was ist die Lösung? Alle verstehen den Koran, so wie die Sahaba es verstanden haben. Punkt aus, Ende, Schluss. Der liberale Nicht-Muslim sagt, Alkohol ist nicht erlaubt. Welcher Sahabi hat es gesagt? Knockout. Der Ash'ari sagt, Hand bedeutet Macht. Sekunde. Welcher Sahabi hat es gesagt? Knockout. Der Schiite sagt, Inna Ankara al-Aswati al-Sawtu al-Hamir, die schlimmsten Stimmen sind die Stimmen der Esel, also Abu Bakr und Umar. Welcher Sahabi hat es gesagt? Wenn wir uns darauf einigen würden, war es das. Wir sagen, wir müssen den Koran verstehen und die Sunna nach dem Verständnis der Sahaba. In Aqida, in Ibadah, in den Geboten. Das Weltliche kannst erfinden, was du willst im Weltlichen. Aber wir reden jetzt vom Religiösen. Da müssen wir uns an das Verständnis der Sahaba halten. Ansonsten kannst du nicht sagen, ich will alleine spielen. Wenn du dieses Spiel spielen willst, kommt der andere und sagt, ich spiele auch. Und dann wird's noch schlimmer. Dann kommen die Sekten, die Sufis zum Beispiel. Einige, nicht alle, einige sagen, guckt mal, und wir reden mit Koran, ja, mit Beweisen. Wir holen jetzt nicht Tora und Bibel, nein, Koran. Es gibt eine Stufe, dann musst du nicht mehr beten, nicht mehr fasten, keine Hajj und so weiter. Das sind nur so Trainingseinheiten. Wie Trainingseinheit? Ja, Allah Azza wa Jalla sagt, und diene deinem Herrn, bis du Al-Yaqin erlangst. Ja, und jetzt? Ja, Al-Yaqin ist eine Gewissheit, eine Stufe, wenn du weißt. Und was musst du wissen? Das ist ja dann noch schlimmer. Ja, komme ich gleich dazu, aber dann müssen wir so langsam aber sicher auch zum Ende kommen heute. Die sagen, wenn du diese Stufe erreicht hast, brauchst du keine Ibadah mehr zu machen. Warum? Ja, Allah sagt, und mach Ibadah bis. Also wenn du diese Stufe erreicht hast, hört's auf. Das ist umdeuten. Warum darf das der Ash'ari und der Sufi aber nicht? Warum darf das der Maturidi, der Liberale, nicht Muslim, aber nicht? Warum? Die wollen auch spielen. So, was sagt jetzt dieser Sufi? Der sagt, wenn du weißt, und das wissen nicht alle, nur die, die wirklich so tief gefallen sind, dass es keine andere Existenz gibt außer Allah. Heißt was am Ende? Das alles ist Allah. Möge Allah uns bewahren, ja Rabbi. Wenn du gemerkt hast und verstanden hast, die Schöpfung, alles, die Menschen, das, wer ist Allah? Die ganze Welt, das ist Allah, Jalla Jalalu. Wenn du dazu gekommen bist, brauchst du nicht mehr zu beten. Ja, weil dann hast du sowieso keinen Verstand mehr. Warum das alles? Weil wir nicht nach dem Tafsir der Sahabe gehen. Was haben die Sahabe gesagt? Al-Yaqin. Al-Maut. Diene Allah, bis die Gewissheit kommt, also bis der Tod eintritt. Dein ganzes Leben. Das ist das Problem der Bid'ah. Das ist das Problem der Bid'ah. Wenn wir sagen, Maulid ist Bid'ah, dann darf nicht jemand sagen, oh, ja, ihr liebt nicht den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Junge, das Thema ist viel größer. Das Thema ist viel größer. Es geht um das Prinzip, dürfen wir Dinge erfinden oder dürfen wir Dinge nicht erfinden? Müssen wir uns an das halten, was die Sahaba getan haben und geglaubt haben, oder darf jeder mitmachen, wie er will? Das ist die Grundfrage bei der Bid'ah. Möge Allah uns vor allen Bid'ah und Erneuerungen bewahren. Möge Allah uns gemäß der Sunna leben lassen und mit der Sunna sterben lassen und mit dem Propheten der Sunna alayhi salatu wassalam auferstehen lassen. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.